Und es stellt sich irgendwann raus, THW ist auf Wasserkatastrophen vorbereitet, auf Hochwasserkatastrophen, aber nicht auf das Gegenteil. Und es braucht Wasseraufbereitungsanlagen und du musst Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Das haben wir natürlich gar nicht. Also die Geräte, die wir haben, die sind in Afrika, um da zu helfen.
Sie hat das Buch, wie gesagt, als Self-Publisherin herausgebracht. Und da geht es halt um einen Typen, der verschiedene Jobs hat und auch mit seinem Leben total unzufrieden ist und dann eines Tages beschließt, das geht so nicht weiter, ich bin hochverschuldet, mein Leben ist irgendwie scheiße und ich muss aus diesem Teufelskreis raus. Und wenn es nicht anders geht, dann beklaue ich eben halt die Tankstelle, wo ich arbeite und hau mit den Tageseinnahmen ab. Das hat er sich vorher so, hat er vorher genau ausgekundschaftet, was da so bald zusammenkommen könnte. Schnappt sich den Wagen einer Frau, die da gerade getankt hat. Das war ein Volvo.
Hat die auch mal.
Ja.
Hellblau.
Setz dich in hellblau.
Ja, ich hatte ganz viele Volvos.
Ganz viele Volvos? Ja, wieso hattest du denn so viele Volvos?
Weil ich Volvo so toll fand.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wie viele Folgen sind das eigentlich? Weiß man auch nicht, ne? Das sagt 17. man immer. Man sagt immer am Anfang, in so einem Podcast sagt man immer am Anfang.
Weißt du, wie viele?
17, ne?
17. Hm.
So, Leute. Da sind wir wieder. Ein schönes Dithmarscher Pilsener. Ja, er hat Angst vor Wespen.
Immer so eine Wespe hier rum. Das nervt mich voll. Ich habe heute bei einem Landwirt gedreht und da haben wir dann auch nachher, nach dem Dreh, haben wir auch zusammengesessen. Dann gab es tatsächlich noch Kuchen.
Ja.
Und da kamen so viele Wespen, das war der Wahnsinn.
Ja, ich mag das auch nicht.
Ja. Und was mich immer so nervt, ist, dass die einen immer so um den Kopf fliegen müssen.
Ja. Dass die überhaupt fliegen.
Ja, aber jetzt ist sie weg.
Ja. Ja. Das passt aber gut zu unserem Thema heute, weil es geht heute um Ökoterrorismus. In unserer Folge. Du musst mich doch nicht
Was
so
hat angucken. Das denn mit Wespen zu tun?
Ja, weil das. Ich hätte fast gesagt, lass sie doch aussterben. Aber das sollte man nicht sagen. Das ist nicht gut.
Nein, Wespen sind ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtige Tiere.
Ja, ganz wichtige
Tiere. Ich weiß zwar jetzt spontan nicht wofür, aber sie sind wichtig.
Ich glaube, das hat auch irgendwas damit zu tun, dass sie irgendwie auch Sachen entsorgen und irgendwas wegfressen.
Immer gut, Sachen entsorgen.
Ich weiß es
gut.
Nicht. Und bestäuben die eigentlich auch? Es gibt nicht nur Bienen, die bestäuben. Es gibt auch andere Tiere, die bestäuben. Ne? Mhm. Es sind nicht nur Bienen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch Wespen sind.
Ich glaube nicht.
Nee, ne?
Weil die Bestäubungszeit, wenn die Wespen kommen, ja eigentlich vorbei ist. Hast du darüber mal nachgedacht?
Ist das echt so?
Ja, irgendwie kommen die erst im August, September. Da ist das ja nun vorbei. Ne?
Okay, wir sollten uns nicht so verquatschen. Wir wollen ja eigentlich über Bücher sprechen. Genau. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr Top-Empfehlungen für Bücher haben wollt. Bei uns ist es nämlich so, bei uns werden keine Bücher in die Mülltonne geworfen, wie das zum Beispiel in gewissen Fernsehsendungen der Fall ist.
Druckfrisch meinst du,
ne? In Druckfrisch zum Beispiel, ja. Finde ich total zum Kotzen.
Wenn Bücher in die Mülltonne geschmissen, finde ich auch.
Das war auch so das Erste. Hast du schon mal Druckfrisch gesehen? Ey, der Typ, der wirft Bücher in die Mülltonne.
Ja.
Wo ich mir, und jetzt sollte ich mir das deswegen angucken, oder was?
Ja.
Mit so ein paar wohlfeilen Bemerkungen werden dann so Bücher in die Mülltonne geworfen.
Und du weißt es ja vorher schon. Er nimmt ein Buch in die Hand und es sieht halt auch entsprechend aus. Es sind aber auch ein paar Millionen Menschen, die das gerne lesen. Und er erdreistet sich dann da, das in die Mülltonne zu schmeißen.
Ja. Weiß ich nicht, was das soll.
Weiß ich auch nicht.
Aber ich meine, klar, so Sendungen leben ja auch von Rubriken. Vielleicht brauchen wir auch Rubriken. Ich meine, das ist ja nur eine Rubrik, wo er was in die Mülltonne
wird.
Vielleicht brauchen wir auch eine Rubrik.
Vielleicht
läuft das dann endlich mal. Vielleicht sollten wir uns bei Tinder anmelden. Und dann sollten wir so Dates abmachen und aber auf diesen Dates nur übers Lesen und über Bücher sprechen. So. Na, welche Bücher hast du zuletzt gelesen?
Nur anstrengend. Und dann wollen die so das Thema wechseln und du sagst immer, also Effi Briest hat mich schon beeindruckt.
Genau. Ja, auf jeden Fall spricht man denn da nur über Bücher und dann bringen wir das Gespräch mal mit und dann erzählen wir uns immer davon.
Ja, das ist gut.
So,
das ist
und gut. Fang damit an. So, wie war dein Date? Wie war dein Bücherdate?
Stimmt, immer so.
Ja.
Ich war noch nie bei Tinder. Ich weiß überhaupt nicht. Also ich kenne das Wort.
Hast du gute Fotos von dir?
Natürlich, es gibt keine schlechten. Aber wir wollen über unsere Bücher sprechen.
Ja, lass uns über unsere Bücher. Also das war jetzt irgendwie Spinnerei. Muss ja nicht sein. Wir wollen ja über Bücher. Ja,
kann aber auch.
Ja. Ja. Also du hast auf jeden Fall irgendwas über Ökoterrorismus gelesen. Wie, von wem ist das? Wie heißt denn das überhaupt?
Soll ich anfangen? Willst du nicht einmal
sagen, also, was du hast? Ja, das wollte ich dich ja jetzt fragen und dann hätte ich erzählt, was ich habe. Aber ich kann auch...
Wie heißt das denn, dein Buch?
Mein Buch heißt Nur kurz leben und ist von Katrin Strafford.
Ah,
klingt so international, ne? Aber das ist, Katrin Strafford ist Self-Publisherin. Das ist nämlich das Besondere an diesem Buch. Ich bin darauf gekommen, weil, wie findest du Twitter? Kennst du Twitter immer?
Ich kenne Twitter, ja,
wie
ja,
Wie findest du Twitter eigentlich so?
Ich finde Twitter gut. Hat die Katrin Strafford die twittert oder wie
Catherine,
kommst du jetzt darauf?
Katrin Strafford twittert, ja. Und zwar hat sie sehr freudig getwittert, dass sie auf der Tolino Award Longlist steht.
Ja, muss man auch erstmal schaffen.
Ja, und sie steht nicht nur auf der Longlist, sie steht sogar auf der Shortlist inzwischen.
Wow.
Also es gibt von Tolino irgendwie einen Award, habe ich jetzt gelernt über Twitter.
Ja.
Und da geht es halt darum, dass Self-Publisher dort den Tolino Award verliehen bekommen.
Ja.
Und das fand ich ganz spannend.
Finde ich auch. Wie sieht das Buch aus? Darf ich mir das mal angucken?
Ja.
Ich nehme das jetzt mal in die Hand und es ist normal gedruckt. Ich habe mal ein Buch als Self-Publisher veröffentlicht.
Ja, deshalb finde ich das auch, weil das wusste ich ja.
Ja, und habe da mal ein Buch, der Titel kommt ja von dir, muss man sagen, der Sound der Provence. Und da habe ich das bei ePubli, heißt der. Das ist auch so ein riesen Self-Publisher, gehört der Holzbrink-Gruppe.
Ja.
Und da habe ich das mühsam irgendwie zusammengefriemelt. Und dann habe ich das bestellt. Und weil ich dachte, naja, bestellst mal gleich 20 Stück. Und dann kam das sah ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Doktorarbeit oder einer Rezeptbeilage. So klein gedruckt. Das sah wirklich ganz furchtbar aus.
Wie kann das denn passieren?
Und weil ich die falsche Schriftgröße genommen habe. Aber ich habe eine normale Schriftgröße genommen. Und dann war das aber so klein. Und dann gibt es so, ich möchte gerne einen Button haben, wo drauf steht, mein Buch soll so aussehen wie andere Bücher auch.
Ja, das wäre cool.
Das wäre schön. Einfach draufklicken, so, und dann setzt er das und dann macht er das.
Das soll zum Beispiel so aussehen wie das Buch von Katrin Strafford.
Genau, weil das sieht gut aus. Was ist das jetzt?
Das ist mein...
Du hast was zu essen bestellt.
Ja, ich habe was zu essen
bestellt. Was gibt's denn heute? Eine Currywurst wieder?
Nein, nein, heute lass dich überraschen. Ich hole das jetzt mal.
Ja, ist gut.
Du kannst ja mal in der Zwischenzeit mal aufschlagen.
Ich könnte
und
unseren, auch mal was über dich erzählen.
Einfach. Über mich erzählen oder über mich lästern oder was vorlesen vielleicht auch.
Ich lese mal vor, was da hinten drauf steht. Und fürs Erste reicht mir ein Vielleicht. Ein Vielleicht ist immerhin kein Niemals. Kein auf keinen Fall, kein bestimmt nicht und kein ich gebe auf. Ich bin gespannt, was er darüber zu erzählen hat. Ich finde es übrigens gut, dass wir so Bücher machen, die auch nicht bei großen Verlagen veröffentlicht werden. Und dafür ist Sven genau der richtige Mann. Man hört ihn schon, wie er da hinten rumschreit, weil er schnell sein Essen haben will. Hier ist schon wieder eine Wespe. Ich kann ja noch mal ein bisschen Werbung für mein Buch machen, solange er noch nicht da ist. Also Sound der Provence kann man auch bestellen. Ja.
Na Sven? Ich habe Sound der Provence und du hast jetzt genutzt, um für dich noch mal richtig Werbung zu machen.
Ein bisschen Werbung zu machen, ja.
Na gut. Aber wäre auch ein gutes Buch. Das war ein super geiles Buch sogar. Habe ich total gerne gelesen.
Ja, und neulich hat jemand mir geschrieben, dass er das jeden Sommer liest, wenn er in den Provence fährt. Das fand ich total nett.
Jeden Sommer?
Jeden Sommer. Das Lieblingsbuch der Familie hat er geschrieben. Ja. Das finde ich total nett. Hat mich echt gefreut.
Also es gibt Flammkuchen und wenn du magst, kannst du natürlich auch noch ein Stück abhaben.
Vielen Dank. Wir haben Corona, ich würde da meine Finger nicht in dein Essen.
Ach so, echt jetzt? Na gut. Ja. Ich kann es auch alleine essen.
Tu das. Ich habe schon Pommes gegessen. Es sieht gut aus, dein Flammkuchen. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit, wo du deinen Flammkuchen schneidest, erzählen, was ich gelesen habe.
Ja, erzähl mal.
Ich habe eigentlich ein Buch gelesen, was momentan ziemlich populär ist. Das heißt 42 Grad von Wolf Harlander. Und 42 Grad ist, wie der Titel schon sagt,
die Durchschnittstemperatur.
Naja, es wurde im letzten Jahr die höchste jemals gemessene Temperatur in Deutschland gemessen. Und das waren 42,6 Grad, glaube ich. Und dieses Buch heißt 42 Grad und ist ein Öko-Thriller von einem Journalisten, Wolf Harlander heißt er, der hat für Tageszeitungen gearbeitet, sehr viel Wirtschaftsjournalismus gemacht, für Kapital und fürs Handelsblatt gearbeitet. Und er hat sich eingehend mit einem Szenario beschäftigt, was eintreten würde, wenn wir eine Hitzewelle bekommen. Ich habe angefangen, als wir jetzt diese Hitzewelle hatten in Deutschland, das waren ja auch jeden Tag über 30 Grad, da habe ich angefangen, mich für dieses Buch zu interessieren, weil es auch überall ausliegt und ich auch Leute kenne, die das gelesen haben und ziemlich begeistert waren. Und es geht darum, man findet nach einiger Zeit raus, dass es im März das letzte Mal geregnet hat und wir haben aber schon Juni etwa in dem Buch. Und es sind, jedes Kapitel fängt damit an, Berlin in Temperatur 24 Grad, dann kommt raus, draußen sind schon 33 Grad. Und es sind am Anfang in diesem Buch gar nicht so wahnsinnig extreme Temperaturen. Es sind eben immer so 27 Grad, 32 Grad, 34 Grad, dann oft Innentemperatur, da ist dann eine Klimaanlage, da ist es dann ein bisschen kühler. Und es bauscht sich dann langsam auf. Es wird halt, es kommt sehr spät erst raus, dass das seit März nicht geregnet hat. Und es kommt auch sehr spät raus, dass die Medien darauf richtig anspringen. Dann extrem natürlich. Mhm. Und man fühlt sich so erinnert an die Pandemie, die wir gerade so haben. Und ja, ich habe ein bisschen was auch über dieses Thema gelesen. Und lustigerweise gab es gestern einen Beitrag in den Tagesthemen, die ja jetzt 35 Minuten sind, weil die ja jetzt immer noch ein Thema einbauen, was eben nicht in der Presse ist und was eigentlich kein Tagesthema ist, aber einem Thema, dem sie nachgehen. Da haben sie genau sich mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt einen Ort, der heißt Aartau in Thüringen. Und es ist der trockenste Ort in Deutschland. Ich muss da kurz einmal abschreiben, weil ich diesen Realitätsbezug gerne herstellen möchte in diesem Podcast.
Ja, ja.
Wenn du mir diese Zeit erlaubst. Aber du bist ja eh. Da regnet es so wenig wie in der mongolischen Steppe.
Nee, echt jetzt?
Ja. Es nieselt immer so ein kleines bisschen und dann hört es aber auf. Und das bringt dem Boden eigentlich überhaupt nichts.
Nee.
Und da sind inzwischen 40% aller Bäume in dieser Region vertrocknet. Die sind tot, unwiederbringlich. Das war gestern Thema. Und eigentlich sind unsere Wasserwerke eigentlich auf solch ein Szenario vorbereitet. Und da war ein Hydrologe. Hydrologen sind Leute, die sich mit Wasser beschäftigen. Die spielen in diesem Buch natürlich eine ganz große Rolle. Und Hydrologen warnen einfach vor diesem Szenario, weil das total real ist. Und ich musste mal daran denken, wie du in einem früheren Podcast mal gesagt hast, ich muss irgendwas lesen, was mit mir zu tun hat.
Ja, ja.
Was realistisch ist. Und das ist etwas, was total realistisch ist, was einfach passieren könnte. Lass doch mal diese Hitzewelle noch 3-4 Wochen länger dauern. Dann wird es darum gehen, dass wir anfangen, unser Wasser zu rationalisieren. Es wird an, so wie in dem Buch, dann wird das Wasser für ein paar Stunden abgestellt jeden Tag. Dann werden Prioritäten gesetzt.
Wer Wasser nutzen darf.
Wer Wasser nutzen darf, ist das Altersheim mehr wert eigentlich als der normale Haushalt. Dann fängt das natürlich auch an, dass dieser Zusammenhalt, den wir so, wo wir so fühlen in der Corona-Pandemie, haben wir diesen Zusammenhalt und zusammen schaffen wir das. Aber dann geht es ums blanke Überleben.
Mhm.
Als erstes zerbricht die EU, was auch klar wird in diesem Buch, und dann zerbricht auch das Miteinander. Und es gibt bürgerkriegsähnliche Zustände, logischerweise. Jeder will Wasser haben. Das Problem ist auch, es ist inzwischen so heiß, dass die Seen, da wo wir Wasser bekommen können, zum Beispiel, du hast ja eine Zeit lang auch am Bodensee gelebt, ist eines der größten Wasserreservoirs, die es gibt. Was ist mit Gegenden, wo so ein Wasserreservoir nicht ist? Und wenn es richtig heiß wird und die Gewässer auch nicht so tief sind, dann sind sie auch relativ schnell verseucht. Dann können die Fische nicht überleben, weil Sauerstoffmangel ist.
Ja.
Es gab auch Bilder wie der Rhein. In dem Buch wird der Rhein ist eigentlich nur noch so ein kleiner Rinnsal.
Ja,
die Elbe
ja,
ist nur noch
kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie trocken das da teilweise war.
Ja.
Das sah wirklich erschreckend aus. Ne?
Ja. Und in diesem Buch sind erst mehrere Geschichten, die ganz spät erst alle so ineinander laufen.
Ja.
Einer zum Beispiel, der arbeitet beim THW. Und ein Florian, der möchte sich nützlich machen und der wird zu einem, ziemlich am Anfang im Buch, wird er zu einem Waldbrand geschickt mit seinen Kollegen, weil Waldbrände sind ein Riesenthema in diesem Buch. Und sie verlieren über ganz schlimme Umstände einen seiner besten Freunde in diesem Feuer.
Ja.
Und der THW spielt halt immer wieder eine Rolle in diesem Buch und dieser Florian auch. Und es stellt sich irgendwann raus, der THW ist auf Wasserkatastrophen vorbereitet, auf Hochwasserkatastrophen, aber nicht auf das Gegenteil. Und es braucht Wasseraufbereitungsanlagen und du musst Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Das haben wir natürlich gar nicht. Also die Geräte, die wir haben, die sind in Afrika, um da zu helfen. Und dieser Florian spielt halt eine ganze Zeit eine Rolle und es ist eine, was mich am meisten bewegt hat, war eine Mutter, eine Kerstin, die hat zwei Kinder. Die hat einen Bauernhof in Leipzig, weil sie bei Leipzig weil sie das eigentlich nutzen möchte, dass sie so ein bisschen Landleben hat und so weiter. Sie hat einen Bauern, einen Nachbarn, mit dem sie sich überhaupt nicht versteht. Und sie erlebt diese Wasserknappheit und hat halt immer Angst um ihre Kinder.
Ja.
Und flüchtet dann. Und flüchtet zu ihrem Ex-Mann. Der hat aber inzwischen eine neue Freundin und will auch gar nichts mehr von ihr wissen. Der ist dann auch nicht zu Hause. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs mit ihren Kindern, um Möglichkeiten, Wasser zu finden. Dann gibt es irgendwann diese Karten. Also so
aber wie hätte ihr Ex-Mann ihr denn da helfen können? Das?
Ja, der wohnt in der Wohnung mit einer neuen Freundin. Der hatte noch ein bisschen mehr Wasser als sie. Und der kann sich natürlich mal, sind ja seine beiden Kinder, der kann sich ja mal mit Gedanken machen.
Ach so, ja.
Das Hauptthema dieses Buchs, und da weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Ja. Obwohl ich das Buch sehr gut finde, sonst würde ich es nicht empfehlen. Aber es wird ein Thriller. Und diese Wasserknappheit und diese Hitzewelle löst natürlich bei Wasserwerken etwas aus, weil derjenige, der das meiste Wasser hat, ist der mächtigste. Dann kommen da kommen irgendwelche Russen, die sagen, ja, wir können euch mit Wasser versorgen, aber dafür möchten wir bitte EU-Mitglied werden. Irgendwann springt die Presse auch an. Diese ganzen Presseberichte sind nicht besonders gut, finde ich. Und ich finde auch, dass das viel zu spät ein Thema ist. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können.
Mhm.
Und auch sprachlich ist das natürlich, der Wolf Harlander wird jetzt auch nicht ins Bett gegangen sein und sagen, boah, heute habe ich einen tollen Satz geschrieben. Das liest sich so weg. Weißt du, das liest sich so weg. Aber das ist natürlich durch die Handlung, durch viele Cliffhanger sehr, sehr spannend. Und es geht dann darum, es gibt einen Softwarefehler, wird herausgefunden in den Wasserwerken, der dafür sorgt, dass diese Wasserknappheit noch ganz extrem erschwert wird. Das bräuchte ich alles gar nicht.
Mhm.
Weil ich finde, dieses Szenario und was passiert mit den Menschen, wenn wir einen Hitzesommer haben, der einfach nicht mehr aufhört und wenn es einfach keinen Regen gibt, reicht mir eigentlich völlig. Und Waldbrände stellt sich dann auch irgendwann raus. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es natürlich nachher auch spannend wird. Aber da sind jetzt auch Brandstifter am Zug. Und dieses Problem betrifft halt ganz Europa. Und was tut der Mensch, wenn er da, wo er ist, nicht mehr existieren kann, weil er kein Wasser hat?
Wenn wir woanders sind.
Genau. Und das bedeutet Wasserflüchtlinge. Und das, die kommen natürlich dann hierher oder woanders hin, weil es einfach ums blanke Überleben geht. Und da werden Zugfahrten beschrieben, wie die dann stehen, ewig im Zug, wo es dann einfach kein Wasser mehr gibt.
Ja.
Es gibt eine sehr tragische Geschichte von dem Florian, von seiner Großmutter, die er immer besucht, die stellt sich dann hinterher heraus, die stirbt im Altersheim. Eigentlich wird dieses Altersheim evakuiert. Er sucht die dann in allen möglichen anderen Altersheimen und findet sie dann im Klo mit einer leeren Trinkflasche, die ist dann da verdurstet im Klo, weil es einfach kein Wasser mehr gibt. Dann wird das Wasser rationalisiert, dann gibt es irgendwann gar keins mehr. Dann gehen die Leute natürlich zu den Seen, zu den wenigen Möglichkeiten, wo sie überhaupt noch Wasser bekommen. Die werden aber gesichert vom Militär inzwischen, weil erstens ist das Wasser giftig, zweitens muss es verteilt werden. Und es spitzt sich halt immer weiter zu.
Also ich glaube, ich wäre nicht darauf gekommen, jetzt auf diesen Gedanken, das Militär sperrt jetzt Seen ab oder so.
Ja, ja. Ich glaube, die Idee von dem Wolf Harlander war, dass er eigentlich auf dieses Thema aufmerksam machen möchte, weil er sich damit lange beschäftigt hat und sehr eingehend und gut beschäftigt hat.
Mhm.
Und er dachte, er muss das jetzt auf eine Weise populär machen und schreibt dadurch dann diesen Thriller. Und das ist ja gut gegangen. Also er war sogar bei TTT, wo Max Mohr vor dieser 80er-Jahre-Wand übersteht. Vor dieser Backsteinwand. Und über phänomenale Bücher spricht ab und zu. Und da war der auch. Und da haben sie auch Sven Plüger mit in den Beitrag erwähnt.
Den gesehen.
Und das ist wirklich einer der führenden Klimaforscher in Deutschland. Und der hat das eben alles so bestätigt. Und auch dieser Bericht in den Tagesthemen gestern, den ich gesehen habe, das ist einfach, ein Land, ein hochentwickeltes Land wie Deutschland, ist auf so ein Szenario überhaupt nicht vorbereitet.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ich kann dieses Buch empfehlen, das ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 15 Euro.
Ein sehr guter Verlag.
Ein sehr guter Verlag, ja. Auch ein wirklich gutes Buch.
Wobei ich immer noch nicht begriffen habe, wo die jetzt hingezogen sind.
Keine Ahnung.
Also die sind doch aus Rheinweg nach Hamburg gezogen.
Ja.
Und dann wird immer genannt, in welches Haus sie da gezogen sind. Irgendwo am Hauptbahnhof.
Keine Ahnung.
Ich habe nie begriffen, welches Haus denn jetzt.
Ich weiß auch gar nicht, warum das so wichtig ist. Ist das wichtig?
Ja, mich hat das damals geärgert, weil mir nie erklärt wurde, wo die jetzt genau sind, dieser Rowohlt Verlag.
Ja. Ja. Was hast du denn da eigentlich für ein Buch? Ach, du hast noch nicht aufgegessen. Es ist ganz schön kalt geworden hier schon.
Ja.
Wir sitzen jetzt hier wieder in unserem Lieblingsladen.
Es dämmert.
Es dämmert. Es wird frisch. Also ich glaube, Teile vorlesen wird langsam schwierig.
Also mein Flammkuchen ist auch schon total kalt.
Ja, es tut mir leid. Weil du auch echt gespannt zugehört hast. Also, wenn ihr ein spannendes Buch lesen wollt,
ein
sehr gut recherchiertes Buch, was wie ein Katastrophenfilm ist und auf eine Weise so wahnsinnig, wahnsinnig real ist. Weil
abgesegnet von Sven Plöger.
Abgesegnet von Sven Plöger und Max Mohr vor der Backsteinwand.
Mhm.
TTT. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass selbst ein Dennis Scheck dieses Buch nicht über ein Laufband in den Müllcontainer schmeißen würde.
Ja. Ich habe vor einiger Zeit mal...
Jetzt kommt die Kellnerin. Sollen wir gehen?
Oh, cool.
Letzte Runde? Ja, gerne. Bringen Sie das oder müssen wir uns das holen? Das müssen wir holen? Macht ja nichts.
Ja, können wir. Machen wir gerne.
Ich nehme das. Ich komme gleich.
Also ich würde mich auch so ein Weißwein... Was ist denn das?
Das ist der Pinot Noir, glaube ich.
Pinot Noir?
Pinot Noir ist Rosé.
Der Rosé, stimmt. Was ist das? Ist so was Weißes hier. Ich glaube, das ist der Grauburgunder. Nee, Pinot Grigio trinken. Grauburgunder ist ja das Gleiche, ne? Das weißt du sicher.
Genau.
Was?
Grauburgunder und Pinot Grigio ist das Gleiche.
Ja, wieso stehen dann das mit unterschiedlichen Namen auf der Karte?
Weil es besser klingt.
Grauburgunder jetzt, oder was? Nehme ich auch. Grigio heißt grau, oder wie?
Weiß ich nicht.
Ach, egal.
Wir holen jetzt erstmal noch Alkohol.
Ja.
Wein und Bier. Zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Auf den...
Schöner, kalter Weißwein in der Abendstunde.
Auf den Pinot Grauburgunder.
Mhm. Kommen wir doch mal zu deinem Buch.
Na, aber nee, ich muss noch eines mal ganz kurz wissen. Ich meine, so ein Buch, so ein Katastrophenbuch...
Ja.
Halt ja nach.
Ja.
In einem. Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt ins Badezimmer kommst und du mal drehst den Wasserhahn auf? So?
Das ist interessant. Dass du mich das fragst, ist total interessant.
Echt?
Das ist eine sehr gute Frage, Sven.
Ja.
Weil eine Freundin von mir, die hat das auch gelesen und die geht mit einem anderen Gefühl duschen. Die sagt, ich kann nicht so lange duschen. Und ich kann das verstehen. Es macht dir Wasser bewusst. Und all diese Aspekte, was das eigentlich bedeutet und wie wichtig das ist und wie und dass wir immer weniger Wasser haben, das ist ja Fakt.
Ja.
Und darum darauf diese Geschichte zu bauen, ist schon spannend. Nein, es macht dir in jedem Fall bewusst, dass das ein wertvoller Rohstoff. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass das eine Art Gold ist eigentlich. Und du merkst so, wie die Menschen so das so realisieren und es ist für uns so wahnsinnig selbstverständlich, dass wir das immer haben.
Ja.
Wir haben immer Wasser. So und so ist es aber eben nicht mehr, wenn sowas mal passiert. Und dann geht es auch los, dann dürfen sie die Gärten nicht mehr sprengen.
Das hatten wir ja schon dieses
das
Jahr.
Das hatten wir schon, absolut. Ja. Dass Leute sagen, hey, vergoldet das Wasser nicht so.
Ja, da wurde ja eindeutig zu aufgerufen, seinen Rasen nicht mehr zu sprengen,
ja.
Das alles so ein bisschen nach hinten zu verschieben, auch Fenster nicht mehr zu putzen.
Ja.
So geht's dann so langsam los. Ja. Und dann denkst du, ja, mein Gott, dann putze ich die Fenster halt nicht.
Ja.
Ich war heute bei einem Landwirt, der Kartoffeln anbaut.
Ja.
Und der musste dieses Jahr auch seine Felder bewässern.
Ja.
Und der hat mir so Videos gezeigt. Also einmal, da wird richtig so, die Felder werden richtig so wie so eine Feuerwehr, so ein brennendes Haus löscht.
Ja.
So, also geht der Strahl über das Feld. Ja. Oder, was ich total krass fand, der legt dann so eine Leitung vom Fluss, das ist relativ in der Nähe, und lässt dann das Wasser einfach durch so ein Rohr in die Furchen so reinlaufen.
Ja.
Ja. Dass die Felder richtig unter Wasser sind. So viel Wasser braucht er dann.
Ja. Ja.
Und er hat mir erzählt, 2018, als dieses richtig rigorose Dürrejahr war, da meinte er, wurde das so früh schon so warm und so trocken, da konnte er nicht mehr gegen anwässern. Es ging nicht mehr. Es ist etwas feucht geworden.
Ja, hier ziehen auch schon die Vögel gen Süden.
Ja, geht los. Ne? Die Störche sind, glaube ich, schon weg. Ne?
Ja, es geht los.
Ja. Auf jeden Fall. Nee, also ich habe gelesen von Katrin Strafford. Ich habe nachgeguckt, ob sie irgendwie englische oder französische Vorfahren hat oder so, hat sie aber nichts auf ihrer Internetseite zugesagt.
Ja.
Nur eben halt, dass sie noch nicht, sie hat geschrieben, Nur kurz leben heißt ihr Buch. Das ist ein Roman, der ist auch nicht sehr lang. Der ist so 150 Seiten lang. Ich kann diesen Roman absolut empfehlen. Es ist so eine Art Roadmovie, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich bin darauf gekommen, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, weil ich Twitter, wie heißt denn das? Twitter?
User bist
du. User bin. Ich bin Twitter-Verwender.
Du bist Twitter-User.
Ich bin Twitter-User.
Das hast du jetzt.
Und genau, da hatte sie geschrieben, also hey, super, ich bin hier Tolino Award auf der Longlist, auf der Shortlist und so weiter. Und
aber wie bist du denn auf die gekommen? Durch Twitter?
Ja, ich glaube, weil Zoe Beck oder so hat das, glaube ich, weitergeleitet.
Zoe Beck kenne ich.
Die leitet sehr viel weiter. Sie hat begriffen, dass man viel retweeten muss, glaube ich.
Ah.
Zoe Beck.
Ja.
Ja. Hast du schon mal was von Zoe Beck gelesen? Noch nie.
Doch, ich habe mal was.
Sie ist auch Übersetzerin, ne? Sie übersetzt auch viel.
Und das war auch gut.
Irgendjemand hat das auf jeden Fall weitergeleitet und da habe ich dann halt, bin ich auf den Tolino Award aufmerksam geworden. Und dann habe ich eben halt da so ein bisschen nachgeschaut, Tolino Award, was ist das überhaupt? Und dann habe ich festgestellt, ey, man kann ja überall in jedes Buch quasi reinlesen. Mhm. Und das habe ich dann mal gemacht. Und da hat mir tatsächlich das, was ich reinlesen konnte von Katrin Strafford, habe ich in Nur kurz Leben reingelesen. Das fand ich total, ich fand es total klasse. Weil mich hat das so ein bisschen an eine Geschichte von Stefan Zweig erinnert. Da ging es um eine Postbeamtin, die, kennst du die Geschichte?
Ich kenne alle Bücher von Stefan Zweig, weil ich ein ganz großer Fan war früher. Ich habe das lange nicht gelesen.
Auf jeden Fall gibt es so eine Geschichte von einer Postbeamtin, die auch über ihr Leben sinniert und auch feststellt, dass ihr Leben irgendwie nicht so klasse ist. Und sie beschließt dann, die Post zu beklauen und abzuhauen. Mhm. Und darüber hat Stefan Zweig eine Kurzgeschichte geschrieben. Und die Geschichte fand ich damals schon ziemlich klasse. Und genau das Motiv verfolgt Katrin auch.
Ja.
Sie hat das Buch, wie gesagt, als Self-Publisherin herausgebracht, weil der Tolino Award auch nur Self-Publisher auszeichnet. Und da geht es halt um einen Typen, der verschiedene Jobs hat und auch mit seinem Leben total unzufrieden ist und dann eines Tages beschließt, das geht so nicht weiter, ich bin hochverschuldet, mein Leben ist irgendwie scheiße und ich muss aus diesem Teufelskreis raus und wenn es nicht anders geht, dann beklaue ich eben halt die Tankstelle, wo ich arbeite und hau mit den Tageseinnahmen ab, das hat er vorher genau ausgekundschaftet, was da so bald zusammenkommen könnte, schnappt sich den Wagen einer Frau, die da gerade getankt hat, das war ein Volvo.
Hat die auch mal.
Ja.
Hellblau.
Setz dich in hellblau.
Ja, ich hatte ganz viele Volvos.
Ganz viele Volvos? Ja, wieso hattest du denn so viele Volvos?
Weil ich Volvo so toll fand.
Echt jetzt?
Ja, ja. Also in den 90er Jahren. Wir sind ja schon ein bisschen älter. 90er Jahre, 80er Jahre hatte ich ganz viele Volvos. Einen blauen, einen weißen.
Stimmt, das sind so ganz kantige Fahrzeuge. Ne?
Ja, ja.
Hattest du Volvo oder diese Limousine?
Nee, eine Limousine hatte ich mal.
Habe ich gerade gefragt, hattest du einen Volvo oder die Limousine?
Ja, weil das Ding ja auch als...
Nee, ich meinte natürlich, hattest du Kombi oder Limousine? Das war meine
beides.
Frage.
Beides. Ja. Beides, so viele waren beides.
Wie viele waren das denn? Ja.
4, 5.
Krass.
Ja.
Ja.
Und den V70 hatte ich zuletzt und den mochte ich auch sehr gern. Schönes Auto.
Ja, auf jeden Fall...
Können Sie mal sponsoren eigentlich hier.
Tankt er halt in dem Moment, wo er seine Tankstelle beklaut, also läuft er aus diesem Häuschen raus und klaut das Auto einer Frau, die da gerade tankt. Mhm. Und das ist zufällig ein Volvo. Und er fährt dann los. Und das ist dann halt der Vorteil. Ich muss es jetzt erzählen, weil es steht eh hinten auf dem Buchrücken drauf. Deshalb erzähle ich das jetzt einfach mal.
Ja.
Er fährt also los, fährt die ersten Kilometer und hört dann hinter sich so ein Räuspern. Und hinten auf der Rückbank hat der Sohn dieser Frau gepennt.
Wie alt?
Und wacht auf. Das ist so Teenager. Oh. 15, 16 Jahre alt.
Und dann denkt er, er wird entführt.
Ja, und denkt, er wird entführt. Und die beiden sind jetzt halt beide auf der Flucht. Also er ist auf der Flucht, also der Typ, der halt den Volvo geklaut hat und hat jetzt zufällig, was er gar nicht geschnallt hat, eben halt den Jungen da an Bord.
Und ist das so ein Stockholm-Syndrom, oder?
Das kann man so sehen, wenn die Situation insgesamt bedrohlicher wäre für den Jungen. Ist sie aber nicht. Weil der Typ, der dieses Auto klaut, der in dieser Situation ist, sein Leben ist schlecht, er ist hochverschuldet, er muss raus aus dieser Nummer. Der ist so, wenn ich das richtig alles interpretiert habe, ist der so mehr oder weniger Mitte, Ende 20. Mhm. Also lass den ja 10, 15 Jahre, maximal 15 Jahre älter sein. Und der will eigentlich auch niemandem was Böses. Der hat eigentlich nur ein Interesse daran, irgendwie den Notausgang aus seinem Leben zu finden, aus seinem Teufelskreis da. Und hat jetzt also nicht das Interesse, jetzt also den Jungen da irgendwie, ja, die Frau jetzt zu erpressen und wenn die nicht zahlt, dann bringt er den Sohn um oder so. Ne?
Nein, ist kein Krimi.
Nein, nein, ja. Insofern nicht, sondern es ist ein Roadmovie. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ganz bestimmte Verbindung, so eine Connection irgendwie. Und das geht dann, also sie fahren also nach Frankreich und so weiter und so fort. Und du bekommst dann relativ schnell mit, dass sich da eine ganz ernste Geschichte so entwickelt zwischen den beiden. Und das,
also die wären Freunde, oder?
Ja, genau. Also es dauert ein bisschen. Der Junge, um den es geht, der, du hast auch so das Gefühl, der nimmt das auch total lässig, was da gerade so passiert. Mhm. Der nimmt den Typen auch gar nicht so wirklich ernst. Und das hat sie wirklich toll geschrieben. Das ist echt eine tolle Geschichte.
Ja. Ich liebe Road.
Ja, also Road Trips, Road ist, Movies. Road. Ist ein echter Road Trip, der sich zwischen den beiden da entwickelt und hat auch wirklich eine ganz, ganz ernste Hintergrundgeschichte. Mhm. Ich finde, es ist von der Länge her völlig okay. Wie gesagt, das sind nicht mal 200 Seiten. Ich habe das sehr, sehr schnell durchgelesen, weil mich da auch der Anfang schon so geflasht hat.
Ja.
Und ich das irgendwie spannend fand. Du bist natürlich auch so, gerade auch weil du weißt, okay, Self-Publisherin, das
nicht
ist
lektoriert.
Ja, genau, das ist eine, das ist wahrscheinlich so ihr erstes längeres Werk, wenn man das auf den letzten Seiten, wo sie eben halt den Leuten dankt, die sie so unterstützt haben, da merkt man das dann auch, ne, dass sie dann auch wahrscheinlich so ein bisschen auch Probleme hatte. Sie hat wahrscheinlich innerhalb der Geschichte so ein bisschen gestockt. Scheiße, wie entwickelt ich das jetzt weiter? Und dann ist sie wohl von Freunden auch so ein bisschen beraten worden.
Das ist hochsympathisch.
Ja,
finde ich ganz toll.
Ja, finde ich auch.
Weil Verlage ja, die suchen ja immer nach etwas, was so ist wie irgendwas anderes.
Ja.
Ne? Weil damit waren wir ja so erfolgreich. Sowas brauchen wir. Das ist auch so ein kurzer Blick auf alles, dass ich sowas immer toll finde. Und die wird es ja angeboten haben und alle werden es abgelehnt haben.
Ja, das habe ich jetzt aber jetzt auch aus ihren Tweets nicht herauslesen können. Ich habe so ein bisschen geguckt, was hat sie denn so sonst noch so geschrieben auf ihrer Homepage. Es ist wohl, also sie hat schon immer irgendwie gern geschrieben. Das ist, wie gesagt, ihre erste längere Geschichte.
Ja.
Sie wird es mit Sicherheit irgendwo angeboten haben, hat dann aber gesagt, nee, also ich glaube daran, dass das eine coole Story ist und dass ich bringe das als Self-Publisherin raus. Die Situation kennst du ja, hast du ja auch gemacht.
Ja, die kenne ich. Und bei mir war der auslösende Punkt, dass ich dieses Buch geschrieben habe und ich mich mit einem Verleger, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, getroffen habe an einer Bar nachts in Frankfurt, auf der Frankfurter Buchmesse. Er einen Kahn hatte und ich auch. Und er sagte, weißt du was, ich finde dein Buch total gut. Es gefällt mir und ich so innerlich, ja, er macht es. Aber Italien läuft besser als Frankreich. Ich schreibe ja so Frankreich-Krimis eigentlich. Kannst du das nicht nach Italien verlegen?
Hä? Das ist ich gedacht, was?
Das kann, bin ich jetzt hier so ein Marketing-Gehilfe, der dann irgendwie da was schreibt, was ihr jetzt da so braucht?
Oder ja, aber wie? Wieso geht Italien denn besser? Ich kenne überhaupt
jetzt
kaum...
Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht
so
mehr.
Italien
ist halt ein bisschen her schon. Das ist schon 10 Jahre her. Da haben sie gedacht, ja, die Leute reisen ja mehr nach Italien als nach Frankreich, die Deutschen. Witzigerweise lesen sie aber mehr Frankreich-Krimis als Italien-Krimis. Ich wüsste gar nicht. Italien-Krimis. Es gibt, glaube ich, auch einen, aber es ist, glaube ich, zu vernachlässigen in seiner Bedeutung. Und ja, und dann habe ich ja das auch selber rausgebracht, ne, wo du auch den Titel gefunden hast. Und ich habe mich damals damit sehr beschäftigt, weil ich war auf der Frankfurter Buchmesse und diese Self-Publisher wuchsen wie Pilze aus dem Boden. Überall gab es kleine Stände, wo sie es angeboten haben, da musstest du mal was bezahlen, da dann gar nichts bezahlen. Und ich finde, dass man denkt immer so, ja, der hat es irgendwie nicht geschafft beim richtigen Verlag. Das ist aber so nicht. Und es hat für mich überhaupt kein Gefühl mehr von, naja, das kann jetzt hier irgendwie jeder. Überhaupt nicht. Also deswegen, die ist für mich genauso viel wert wie irgendeiner, die in irgendeinem Verlag veröffentlicht hat und was geschrieben hat, was so ist wie alles.
Also es würde mich schwer wundern, wenn Katrin Strefford keinen Verlag findet. Also, also für nachfolgende Geschichte. Also ich finde, die Geschichte ist wirklich klasse, ist auch schön geschrieben. Also ich fand da jetzt nichts irgendwie kitschig. Es ist auch sehr dialoglastig natürlich, weil zwischen den beiden, du bist halt mit den beiden so im Auto oder wo auch immer mit dabei und erlebst also wirklich auch tolle Geschichten. Ich will auch gar nicht so viel jetzt verraten. Ich kann nur wirklich jedem raten, also dieses Buch zu lesen, weil es einfach wirklich eine tolle, abenteuerliche Roadtrip-Geschichte ist. Mhm. Und auch nicht zu lang. Also man hat das wirklich schnell durchgelesen. Sie hat es sehr, 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 sehr lebendig geschrieben. Gerade auch der Junge wird auch so toll mit seinen ganzen Macken. Beschreit sie den, so ein Teenager, der immer das Etikett von der Bierflasche so abknibbelt, wenn er mit ihm da irgendwo ist. Und zwischen den beiden ergeben sich wirklich so auch so tolle Aktionen irgendwie.
Ja. Und spielt denn die Frau irgendwann auch nochmal eine Rolle?
Die Mutter, nee, hatte ich auch gedacht. Also ja, die Mutter, die spielt im Hintergrund. Die Mutter ist so die Böse, mehr oder weniger so. Also die, also jetzt nicht schlimm, aber dass du denkst so oft, ey, mein Gott, ey, jetzt lass doch mal dein Jungen, lass ihn doch mal machen. Mhm. So, ne? Mhm. Von daher, also sie ist jetzt nicht so die Böse, aber die Mutter hat auch so, ja, du denkst so, na, vielleicht kommt es da noch irgendwie zu einer Wandlung oder so. Aber kommt es nicht wirklich. Die werden natürlich auch gesucht, das ist auch ganz, aber das spielt dann doch eher so einen nebensächlichen Aspekt.
Ich stelle mir gerade so vor, die Katharine hat das einem Verlag wie dem Lübbe Verlag angeboten.
Ja.
Und der Lübbe Verlag hat gesagt, ja,
lass sie mal nicht dahin fahren.
Genau, sondern lieber dahin. Und dann
Skandinavien wäre toll. Schweden wäre super.
Läuft super. Schweden läuft super
großartig.
Und dann kommt die Frau dahin und die beiden werden ein Paar.
Ja. So,
weißt du? Und dann kann ich solche Leute wie Catherine Strafford verstehen, wenn sie sagt, nee, ich habe da einfach keinen Bock drauf.
Ja.
Macht mal schön eure Elizabeth George Abteilung und Lucinda irgendwas, Williams oder wie die heißt, oder Kylie. Macht das mal alles schön, aber ich möchte das einfach nicht.
Ja.
So.
Ja.
Und dass es diese Möglichkeit gibt, als Self-Publisher solche Bücher rauszubringen, finde ich toll. Ich finde das ganz toll.
Ja.
Ich habe übrigens, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal Martin Walker.
Ja.
Und der kommt ja, ich hatte ja damals gesagt, der kommt ja in die NDR-Talkshow, weil er ja Deutsch spricht. Und ich habe den vorbereitet für die Sendung und ein langes Telefonat mit ihm geführt. Und er ist ja Schotte, lebt in Frankreich und ist in Deutschland oft auf Lesereise.
Ja.
Und er hat gesagt, Deutschland ist für ihn der wichtigste Markt. Es gibt 2,6 Millionen Menschen, die seine Bücher hier gekauft haben in Deutschland. Oh. Und deswegen ist er hier so gerne.
Nicht schlecht.
Und da habe ich gefragt, woran liegt das? Was glaubst du, woher kommt das? Und da hat er eine echt interessante Erklärung gegeben. Das ist die Buchpreisbindung.
Ja.
Er hat gesagt, durch die Buchpreisbindung hat jeder Ort, jede Kleinstadt, fast jedes Dorf einen eigenen Buchladen, wenn es ein bisschen Infrastruktur gibt. Und es gibt es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder Schottland oder England, eben nicht mehr. Weil die mit ihren 2,95 Pfundbüchern natürlich den Markt platt machen. Mhm. Und er hat gesagt, durch diese Buchpreisbindung haben wir Kulturzentren in jedem Ort. Und es gibt überall Bücher. Und das ist das Besondere an Deutschland. Ich fand das interessant. Ich fand diesen Blick von außen total interessant.
Ja, ja.
Ja. Und deswegen haben wir auch so eine lebendige Self-Publisher-Szene. Weil es gibt da wirklich gute Sachen.
Also ich möchte nicht wissen, was bei den Verlagen alles abgelehnt wird, aus irgendwelchen nichtigen Gründen. Mhm. Und ich freue mich wirklich, dass ich hier dieses kleine Büchlein von der Katrin entdeckt habe und hier mal vorstellen konnte. Und vor allem bei den Self-Publishern, ich meine, hier auf der Rückseite steht auch so einiges drauf, aber da bleibt dir erspart irgendwelche Promi-Urteile.
Wie, oder die Petra hat mal gesagt.
Ja, was würden wir jetzt hier hinten draufschreiben? Ein großartiger Roadtrip, oder? Ich habe keine Ahnung.
Als würde Wim Wenders im Auto sitzen. Sehr schön. Das war's für heute.
Ja, das war's. Mein Gott, wird das früh dunkel.
Das ist furchtbar, bald müssen wir da drin wieder sitzen.
Ja, hoffentlich geht das überhaupt bei Corona. Ja, müssen wir einfach mal abwarten.
Ja. Ist nicht euer Problem. Danke fürs Zuhören. Und bis bald.
Ja, und hinterlasst uns mal Beurteilungen. Ne? Vor allem bei iTunes ist es ganz wichtig.
Ist das wichtig?
Ja, das ist mega wichtig, weil dann wirst du da hochgerankt. Das ist, und wir müssen mal langsam hier...
Wir müssen hochgerankt werden.
Wir müssen hochgerankt werden. Geht nur ihr mit müsst euch. Uns dabei helfen.
Ja, bitte.
Ja.
Bitte. Bis bald.
Also, macht es gut.
Ja. Tschüss.
Tschüss.